Podcast am Montag. Da muss aber einiges passiert sein. Genau, Spiel 1 der Finalserie zwischen dem FC Bayern und Alba Berlin. Da muss drüber gesprochen werden. Heute in unserer Sonderausgabe bei Abteilung Basketball.
So.
Ja, guten Tag. An einem Montag. Kurzfristig entstanden diese Ausgabe, beziehungsweise noch in der Entstehung begriffen. Alex, das war ein Spiel 1, wo wir danach gesagt haben und Stimmen um uns herum. Man kann da vielleicht nochmal drüber sprechen, bevor wir dann während Spiel 2 die eigentliche Podcast-neue Episode aufnehmen.
Ja, ich sag nochmal an der Stelle.
Guten Tag.
Das ging vorher ein bisschen unter. Wir sind ja hier. Wir haben ein anderes Setup. Sagen ja. Wir das?
Ja.
Vielleicht klingen wir ein bisschen anders, aber das ist der Spontanität geschuldet.
Genau. Wir sind in einem kleinen privaten Podcast-Bereich. Also wir haben das alles jetzt hier mal selber zusammengestrickt. Ja, und nicht in unserer gewohnten Umgebung, aber das spielt gar keine Rolle, denn es sind Finals, Baby, und da braucht man ein bisschen Zeit, um sich einzugrooven. Also wir haben Spiel 1 gesehen, die Bayern haben gewonnen, ja. 74-70. Wir werden gleich noch mit Pascal Roller, der Experte in Spiel 2 sein wird bei Magenta Sport.
Neben Robin Benzing. Nicht zu vergessen. Herzlich willkommen zurück.
Comeback des Benziners.
Ja. Der Kapitän.
Der Kapitän.
Der deutschen Basketballnationalmannschaft.
Ja. Ja. Also das ist alles erst am Mittwoch. Heute wollen wir sozusagen einen Nachklapp machen und die zentralen Punkte dieses Spiels nochmal vielleicht jetzt unter wir beide besprechen und dann noch mit Pascal nochmal bereden. Denn das war schon ein eigenartiges Spiel. Also wir haben ja bei Bayern und bei Berlin über die Saison gelernt, wie offensiv stark beide Mannschaften sind, kratzen regelmäßig an der 100-Punkte-Marke oder drüber hinweg oder knapp drunter.
Endscore 74-70.
Ja, da weiß man, was regiert hat, nämlich die Defensive. Bleibt die Frage, war die Offensive bei beiden so schlecht, weil die jeweilige Defensive des Gegners so gut war?
Ja, schon, würde ich schon sagen. Also beide, also Bayern sowieso bekannt für ihre Playoff-Defense, die man jetzt wieder gesehen hat. Alba hat mich überrascht, insofern, dass sie da auch nochmal wirklich ein anderes Level gezeigt haben. Also das war sicher die beste Alba-Defense, die man gesehen hat in dieser Saison, auf jeden Fall in der BBL. Haben das super clever gemacht, haben da auch dieses neuartige, also ich weiß nicht, bewusst habe ich das noch nie gesehen, dass sie beispielsweise bei Bartel diese schnelle Doppeln machen, dass da sofort die Hilfe kommt und er teilweise wirklich seine Dribblings mit dem Rücken zum Korb in seiner Lieblingsposition abbrechen musste. Das haben sie sehr gut gemacht. Ich glaube, Alba hat das Spiel verloren tatsächlich. Sie haben 38 Minuten lang geführt. Mhm. Natürlich kommen wir dann noch.
Zum Ende kommen wir noch. Eine besondere Geschichte, diese letzten 2 Minuten. Ja, die Defensive bei beiden Mannschaften, also tatsächlich, und da, das ist wahrscheinlich auch wieder mal ein Thema, Bartel gut verteidigt, Luke Sigma wieder von den Bayern eigentlich aus dem Spiel genommen. Er hat wieder nicht großartig stattgefunden.
Er hatte dann immer wieder gute Stretches auch. Er war zu nachlässig mit dem Ball erneut, das kennt man auch. Also das sind ein paar Pässe passiert, die so eigentlich nicht.
Ja.
Das darf dir nicht passieren. Also Turnover bei beiden Mannschaften übrigens, extrem viele Turnovers. Wie viele hatten wir am Schluss? Gefühlt 20 jeweils. Warte, wir schauen mal nach. 20 bei den Bayern. Und Berlin hatte 20. Also das ist natürlich Wahnsinn.
Und bei Sigma eben auch nur 2 Assists, also seine typischen Stats, so von wegen im Triple-Double-Bereich. Ja. Das war nicht der Fall diesmal. Also 10 Punkte, 6 Rebounds, 2 Assists. Das ist für seine Verhältnisse ein bisschen wenig. Also gerade eben auch, was die Spielvorbereitung angeht. Das haben die Bayern ihm aber zum wiederholten Mal gut weggenommen. Ich denke, es hat einfach dann viel ausgemacht, wer kreativer war in 1-gegen-1-Situationen. Also Djedovic hat sicherlich einen Unterschied gemacht bei den Bayern.
Djedovic extrem Koponen. ein super Spiel gemacht, der halt einfach da ist, wenn es drauf ankommt mit seinem Shooting.
Und das wirklich, was waren schwere Würfe, die er da zum Teil nehmen musste.
Absolut, ja, ja. Und auch wieder so Statement-Dinger wie Ende erster Halbzeit, da hat es dann Walton Jr. extrem gut gelöst. Der wusste, Bayern sind schon, also Berlin ist im Bonus. Jedes Foul gibt Teamfouls und zieht dann noch das V 0,7 vor Ende, ich glaube gegen Radosevic war es. Ja. Also das, sie haben gute Lösungen gefunden, Berlin, für viele Situationen, haben sich da auch nicht unterkriegen lassen. Nach solchen Situationen, dass eben so ein Komponent-Dreier, den du noch kassierst, damit wäre ja Bayern mit Führung in die Halbzeit gegangen. Auch das haben sie noch verhindert und wirkten schon eigentlich reifer, bis auf diese Nachlässigkeiten, was den Ballvortrag und teilweise eben auch diese wilden Pässe betrifft. Mhm. Ich glaube, das war auch Sigma, der Eliup-Versuch auf Noko, das war ein Sigma-Pass auch in der Situation, 2 Minuten vor Ende ungefähr, als der erste krasse Nicht-Call in dem Fall passiert ist, als Lucic möglicherweise oder nicht möglicherweise ganz klar eigentlich Noko beim Eliup-Versuch stört. Meines Erachtens musst du aber auch, ich weiß nicht, du kannst da auch eine andere Lösung finden als diesen Eliup-Pass in dieser Phase, muss man auch sagen.
Also generell hatten beide Mannschaften ihre Phasen. Die Berliner haben stark angefangen, 11-0 Lauf. Die Bayern haben sich über ihre Defense wieder reingefuchst und haben aufgeholt. Wie gesagt, Jedovic hat für mich überragt. 6 Assists noch dazu, Topscorer.
Effektivität 25, sehe ich
gerade.
Ist eben
für solche Spiele ist er irgendwie auch gemacht, weil er eben der beste Kreativling da ist in der Abteilung.
Absolut.
Das hat den Bayern sicherlich geholfen. Ja, dann trotzdem haben die Berliner dann in der zweiten Hälfte das Spiel wieder so ein bisschen geöffnet, dank Siva. Der hatte ja dann plötzlich, ist der heiß gelaufen.
Ja, Playoff Siva war wieder da.
Eine Sache will ich aber trotzdem noch anmerken, bevor wir zur Schlussphase kommen.
Ja.
Wirklich auffällig ist auch zum wiederholten Male, das Krisenmanagement von Naito ist nicht wahnsinnig gut. Also er nimmt wieder mal in Situationen, wo wir alle rufen, Auszeit, Auszeit, nimmt er einfach keine Auszeit.
Wobei er eine Situation hatte, wo er dann eine genommen hat. Mhm. Ich glaube, das war auch in diesen letzten 2 Minuten. Also da kam zumindest gefühlt ein bisschen Bewegung rein. Aber klar, man kann da eine früher nehmen, als Bayern da so ein bisschen dominanter wurde. Ja, ansonsten, mir gefiel schon gut, wie Alba eingestellt war generell. Man muss übrigens auch sagen, Bartel trotzdem seine 14 gemacht. Also der Liefert trotzdem ab,
ja.
Ja, das muss man sagen.
Also beim Duell da auf der großen Position war er etwas effizienter als Sigma.
Also ein Riesenthema, finde ich, war einfach Noko am Anfang, der das Spiel dominiert hat, der wirklich Laune hatte und dann auch wieder früh vom Feld musste. Er hat traditionell immer die Tendenz, Foulprobleme zu haben. Das ist auch wieder passiert mit 2 relativ schnellen Fouls dann.
Ja, er war so ein bisschen der tragische Held, was die Fouls angeht. Denn sein erstes Foul, der Block an Bartel, war kein Foul.
War das
Foul.
Das erste?
Ich meine, das war das erste.
Ja. Und nein, das war definitiv keines.
Genau. Und da kommen wir jetzt gleich zu der Schiedsrichterdebatte. Das war natürlich eine klare Fehlentscheidung, weil der Block war
mega sauber,
glaube ich. Mega sauber und auch richtig geil eigentlich.
Ja. Das war ein super Block.
Highlight-Block eigentlich. Der Highlight-Block. Dadurch erstes Foul, dann später das zweite. Dann geht er auf die Bank. Und ohne
Noko war es dann echt schwer.
Ist es für Berlin einfach schwer. Der hat so viel Macht am Brett auch, was Rebounds angeht. Und wenn du gegen die Bayern da gerade bei so einem gehackten Spiel mit Fehlwürfen und sowas, wenn du da die Rebounds kontrollierst, offensiv vor allen Dingen nochmal, der bei einem solchen Hackspiel zweite Wurfchancen holst, dann ist das natürlich wahnsinnig wichtig.
Ja, das
hat Noko hat ihn massiv gefehlt und ja.
Gerade weil auch Booker einfach keinen guten Tag hatte. Also das wirkte so wieder ein bisschen wie der angeschlagene Booker, der jetzt bis zum Finale in den Playoffs eigentlich wie der Alte wirkte. Mhm.
Ja, dann die Schlussphase. Also die hat natürlich von der Stimmung her alles so ein bisschen in die Ecke gedrängt und mit diesen 2 Schiedsrichterentscheidungen einfach so ein bisschen die Stimmung auch rausgenommen. Also es ging mit einem faden Beigeschmack aus dem Spiel raus. Es war ja an sich
ein spannendes Spiel,
aber es war
natürlich ein umkämpftes Spiel. Das dritte Viertel hat es dann auch ein bisschen verzerrt, weil da war halt nur mehr Turnovers und nur mehr Fouls. Jeder Angriff wurde gestoppt. Es war natürlich eine kleinliche Linie der Refs. muss man auch sagen.
Also es, im Grunde waren die Schiedsrichter jetzt nicht durchgehend schlecht, um Himmels Willen. Also die haben schon, die haben kleinlich gepfiffen, was bei einem so physischen Spiel ja auch irgendwo in Ordnung ist, dass du da nicht alles durchgehen lässt.
Ja.
Du musst ja irgendwo immer sagen, was machen wir jetzt? Dann kommt es aber zu diesen beiden Entscheidungen am Ende, die das Ganze so ein bisschen verzerren einfach. Denn es sah ja so aus, als sollte Berlin das Spiel gewinnen. Dann kommt, im Grunde sind es ja drei Sachen, über die man reden muss. Lucic beim Rebound foult gegen Noko. Noko macht die abfällige Handbewegung Richtung Schiedsrichter.
Kriegt das Technische.
Und kriegt dafür das Technische.
Ja, das ist heftig.
So, da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren. Also zum einen, das Foul von Lucic wurde nicht geahndet. Da kann ich, da sage ich einfach mal, okay, passiert.
Ja, absolut. Also, ist auch schwer zu sehen.
Ist schwer zu sehen.
In dieser Bewegung, genau. Beide gehen hoch und Pass schwierig. Ich finde eher hinten raus die das Technische.
Genau, darüber, das ist eher die Geschichte, wo man sagen muss, in der Phase des Spiels braucht man Fingerspitzengefühl und muss sagen, weißt du was, dann hat er halt einmal mit dem Arm so eine Bewegung gemacht, aber es ist umkämpft, es gab viele Fouls, die Schiedsrichter werden in der Halbzeit erfahren haben, dass sie gegen Noko ein überflüssiges Foul gegeben haben.
Das kann sein, ja.
Davon bin ich relativ überzeugt, dass sie das zu hören bekommen haben. Und da muss man einfach sagen, komm, dann lass das Technische sein und das Spiel geht weiter. Aber dadurch ist natürlich das Momentum doch nochmal gekippt. Auch da kann man sagen, Schwamm drüber. Aber natürlich im nächsten Angriff der das vermeintliche Offensivfoul von Ziva. Unser Experte Konrad Wisocki hat gesagt, Flopping von Lucic.
Alex Vogel hat auch gemeint, Blocking-Foul. Also einfach das, auf jeden Fall kein Offensivfoul.
Ja, genau, kein Offensivfoul. Das ist natürlich eine sehr, sehr tragische Entscheidung hinten raus, die so ein bisschen das Spiel verzerrt. Einerseits, weil die Schiedsrichter nicht so dramatisch schlecht waren, außer halt in diesen Situationen, die wir gerade angesprochen haben, weil es auch ein wahnsinnig schwieriges Spiel zu pfeifen ist. Und wir haben ja auch während des Spiels schon von Alex gehört, unserem Experten, der sich ja selber auch darüber moniert hat, dass ständig jede Schiedsrichterentscheidung diskutiert wird.
Ja.
Und das hat auch Maße angenommen. Wir haben es ja selber hier im Podcast schon, du bist nicht ganz glücklich mit der Einstellung des Mikros?
Nö, sollte schon passen.
immer wieder mal angemerkt, dass uns das einfach zu viel wird, dieses ewige Schiri-Gemosere. Jetzt kommen wir aber noch zu einem Punkt und da geht es um die Ansetzung.
Okay.
Wir haben, es gibt ein Ranking bei den Schiedsrichtern in der BBL. So, und wenn es drauf ankommt, pfeift Lottermoser, Panther oder Rodriguez oder zwei von den dreien oder neulich sogar mal, ich glaube bei Spiel 2 Berlin-Oldenburg, alle drei.
Ja, so. Nach der harten Kritik vom Mladen Drencic.
Nach der harten Kritik vom Mladen Drencic. Jetzt war die Ansetzung eine andere mit Matip, Reiter und Bittner. Um Himmels Willen, das sind jetzt keine, ich will ja generell nicht sagen, dass da irgendein schlechter Schiedsrichter dabei ist. Nur hätte ich gedacht und mir vielleicht auch gewünscht, dass einer von den Top-Referees der Crew-Chief ist.
In Spiel 1.
In Spiel 1.
Ja, Spiel 1 ist natürlich auch immer so ein richtungsweisendes Spiel.
Ja.
Da gibst du so ein bisschen die Stimmung vor, wie es in der Serie zugehen wird. Und natürlich war zu erwarten, es wird emotional, es wird physisch.
Ja. Auch wenn die Top-Leute pfeifen, gibt es immer wieder Entscheidungen, über die man diskutieren kann. Weil Basketball ist meines Erachtens die am schwierigsten zu schiedsende Sportart der Welt. Und es wird eben mit so vielen Nicklichkeiten gespielt, so vielen Kleinigkeiten, Flopping hier, Rempler da, Schubser da, kleinste Dinge.
Klar, du versuchst ja auch da Einfluss zu nehmen, ja. Weil du dir natürlich einen Vorteil erarbeiten kannst, kann man jetzt sagen, erinnere dich auch an die John Patrick-Diskussion, dass Berlin Flopping trainieren würde, weil halt Aito und der spanische Stil gehen ja auch in diese Richtung eigentlich, auch wenn Alba jetzt überhaupt gar nicht mehr dafür steht, würde ich sagen, vor allem in dieser Saison. Man muss auch Siva wirklich positiv hervorheben, der im Interview nach dem Spiel sagt, ich meine, da nimmt er sein fünftes in der Crunch-Time, entscheidet das Spiel mit bis dahin und sagt dann im Interview sinngemäß, ja, sie haben einen toughen Job, schwer immer alles zu sehen,
also
kein böses Blut.
Ich würde sagen, man muss die Schiedsrichter einerseits in Schutz nehmen, weil das ein Spiel ist, was wahnsinnig schwer zu schiezen ist und das Spiel 1 jetzt hier war auch schwer zu schiezen. Andererseits Ist das schon schwer hinten raus mit diesen Fehlentscheidungen?
Natürlich, natürlich.
Weil sie so spielentscheidend waren.
Ja, spielentscheidend aber. Ja,
also ist spielentscheidend das richtige Wort?
Ich finde, spielentscheidend war auch, dass Siva und Giedraitis diese zwei freien Dreier nicht treffen am Schluss. Und dass solche Würfe musst du treffen, wenn du Meister werden willst. Ja. Das kann man genauso argumentieren. Natürlich ist es mühsam, wenn so ein Thema nach einem Spiel dominiert. Am besten ist ja immer, wenn man gar nicht über die Refs spricht.
Und das finde ich wiederum schade. Und das ist genau die Geschichte. Das kann passieren mit den Schiris. Und das ist auch nicht gut. Aber es verleidet einem so ein bisschen die Stimmung. Also eigentlich sollte man ja über andere Dinge reden. Über Matchups, über Pick-and-Roll-Defense, über Offensive-Rebounds. Und dass das Ganze jetzt überlagert wird, ist
Jovic auch ein Thema,
so ein bisschen schade.
Haben wir noch gar nicht gesprochen. Die großen Guards der Bayern. Aber gut.
Ja, Jovic ging dann irgendwann vom Feld, weil er den Siva-Lauf nicht bremsen konnte, weil es da ja auch wohl ein paar Abstimmungsprobleme gab in der Verteidigung. Mit Loh kam dann derjenige, der besser für Siva in der Defense geeignet ist, aber der den Bayern in der Offense.
Da fehlt dann halt die Kontrolle im Spiel.
Weniger Struktur mitgegeben hat. Also ein Spiel 1 mit diversen Themen, wo man sagen muss, also meines Erachtens, keine Ahnung, das ist nur eine Meinung jetzt von mir, das wird den Berlinern so arg wehtun. Also das Spiel hätten sie ja nie verlieren dürfen. Und es gehört schon wieder in eine Reihe von Spielen von Alba Berlin gegen den FC Bayern, die sie eigentlich nicht hätten verlieren dürfen. Wie das Pokalfinale in Ulm, das ja auch dazugehört. Im Grunde.
In Bamberg meinst du?
Nee, das Pokalfinale in Ulm gegen Bayern. Also letztes Jahr.
Ach so, so, ja, letztes Jahr. Ja,
das hatten sie ja auch im Grunde 36 Minuten kontrolliert und am Ende
haben sie Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Ja.
Also, wenn die das wegstecken können, Respekt. Aber
ich glaube, sie können das wegstecken, weil sie gesehen haben, dass sie im Audidom so lange mithalten können. Es ist immer noch, Best of Five immer schwieriger, aber es ist noch nicht allzu viel passiert. Bayern hat weiterhin den Heimvorteil. Berlin muss jetzt natürlich abliefern zu Hause. Und da traue ich ihnen nach dieser Leistung jetzt, wobei ja auch die Bayern noch auch sehr viel Luft nach oben haben, Potenzial, traue ich ihnen alles zu, dass sie die Serie ausgleichen am Mittwoch.
So, wir machen jetzt Folgendes. Wir rufen jetzt unseren Experten an.
Wir fragen jetzt mal einen, der selber gespielt hat.
Einen, der selber gespielt hat, der selber schon im Finale war. Das sprechen wir aber jetzt nicht an, wie er damals die Freiwürfe vergeben hat. Damit kann man ihn immer so ein bisschen ärgern. Das machen wir aber nicht. Denn wir wollen ja von ihm wissen, wie er das Ganze gesehen hat und wie er sich jetzt auch auf das zweite Spiel vorbereitet. Denn Pascal Roller wird als unser Experte im zweiten Spiel für Magenta Sport die Partie in Berlin betreuen. Ich weiß, dass er gleich eine wichtige Besprechung hat. Pascal, bist du schon da?
Aber jetzt hörst du mich, oder?
Wunderbar. Ja, wir haben das. Du bist direkt bei uns. Alex ist an meiner Seite.
Schönen guten Tag.
Wir legen direkt los, Pascal, weil wir wissen, du hast gleich noch ein wichtiges Meeting. Das wollen wir natürlich nicht bei stören. Ja. Wir haben ja gerade schon im Vorfeld 20 Minuten, Alex und ich, über diese Partie 1 gesprochen zwischen Bayern und Berlin. Was ist so das allererste, was bei dir hängen geblieben ist? Was ist für dich das Fazit dieser Partie?
Ich habe ein attraktives Basketballspiel gesehen, ein höchst attraktives, sehr umkämpftes Basketballspiel. Und was das Fazit dieser Partie für mich ist, das sieht so aus, und zwar muss man München schlagen. So, das hört sich jetzt ziemlich platt an, aber also München wird sich nicht geschlagen geben, solange man nicht Mittel und Wege findet, die Bayern oder den Bayern den Titel wegzunehmen. Ich glaube, das muss irgendwie der Ansatz sein. Ich glaube, das war auch schon im ersten Spiel für Alba Berlin. Aber nochmal, also München ist zu clever und zu erfahren, um, wenn sie nicht quasi ausgespielt werden, um es mal so platt zu formulieren, dann werden sie auch den Titel nicht wiederhergeben.
Also nach dem Motto, wenn es am Ende auf Biegen und Brechen um den Sieg geht, dann sind die Bayern da eine Spur abgezockter.
Das würde ich gar nicht sagen. Nur man darf sich einfach dann weniger Fehler erlauben. Man muss die Big Plays selber machen, weil sonst macht sie München. München spielt auch gestern einfach konstant ihr Spiel. Und das ist nicht fehlerfrei. Es gibt Möglichkeiten, die hat, glaube ich, Berlin ganz gut gefunden und gesehen, wo man und wie man die München attackieren kann. Aber sie haben einfach eine, also dann ja, Erfahrung, Tiefe der Mannschaft, individuelle Stärke und die kontinuierlich über so ein Spiel, die bringen sie auch und können sie auch in den Situationen abrufen. Und das hat gestern gereicht, um das Spiel zu gewinnen.
Wie hast du denn Albers Defensive gesehen? Das war unserer Meinung nach schon mit das Beste, das sie da abgeliefert haben bisher in dieser Saison.
Ja, also es war ein, gerade auf den Guard-Positionen, unglaublicher Druck, den München ganz schwer handeln konnte.
Pick and Roll super wegverteidigt eigentlich, größte Stärke der Bayern ja auch.
Absolut, genau. Also Nihat hat ja gesagt, so ein bisschen, so würde ich das interpretieren, ja, uns hat so ein bisschen die Spielpraxis gefehlt und wir wussten nicht ganz genau so. Also ich, wie wir dann vielleicht hier und da agieren müssen oder nicht wussten, aber wir waren nicht quasi bereit, weil der Rhythmus so ein bisschen weg war. Das kann es auch treffen. Also ich bin gespannt, wie München jetzt diesen Druck attackieren wird. Aber der war immens, also über das ganze Feld. Und nochmal, sie haben echt große Probleme gehabt, ihr Spiel aufzuziehen, ganz klassisch. Sie haben dann häufig sogar davon profitiert, dass Berlin hier und da einfach einen Fehler in der Rotation gemacht hat oder ein bisschen zu sehr gegambelt hat. Und wie gesagt, das spielt München die Bayern dann aus. Aber ja, bin völlig bei euch. Also das war schon eine wahnsinnsdefensive Leistung gestern.
Die Schlussphase hat ja alles so ein bisschen überschattet. Also ich habe heute Morgen auch mit zwei, drei Kommentaren oder auch eine Nachricht schon bekommen, wo es dann hieß, ja, es ist so schade, dass man aufgrund der letzten zwei Minuten über die Schiedsrichter diskutieren muss. Wie hast du die beiden Entscheidungen gesehen? Das nicht geahndete Foul an Lucic, beziehungsweise auch das technische gegen Noku und dann das vermeintliche Offensivfoul von Siva. Sind das Sachen, die sind dumm gelaufen aus Sicht von Berlin oder sind das Sachen, die eigentlich auch so von Schiedsrichterseite nicht passieren dürfen? Oder sind das verzeihbare Fehlentscheidungen?
Also ich würde nicht über die Schiedsrichter jetzt, also konkret die drei, die gestern gepfiffen haben, diskutieren wollen. Ich hatte aber tatsächlich auch, also ich musste aus Gründen ohne Ton das gestern gucken, aber ich habe das komplette Spiel gesehen. Deshalb habe ich die Emotionen gar nicht so mitbekommen können, will aber damit nur sagen, ich saß da, habe es gesehen, habe die Pfiffe gesehen und habe mir gedacht, boah, das nervt. Und also nicht die Schiedsrichter nerven, sondern einfach die Situation, dass eine Sportart wie Basketball in so einem Spiel natürlich auch davon abhängig ist, dass einfach Menschen pfeifen. Und deshalb nochmal, also ich mache den Schiedsrichter nicht den Vorwurf. Das sind, ja, also klar, Noko hätte ich auch gesagt, das war ein Foul. Meckern, gut, dafür kriegt er ein technisches, darum muss er leben.
Aber auch in der Situation denkst du, dass, ich meine, man sagt, redet ja immer von Fingerspitzengefühl, das ist ein einfach so dahergesagt.
Naja, doch, es ist schon recht konsequent für die deutsche Liga, würde ich sagen. Also da hatte ich mir vorher im Spiel schon ein paar Mal überlegt, ich habe die NBA-Playoffs sehr eng geguckt, auch dieses Jahr. Vielleicht ist das ein Ansatz, einfach diesen Weg zu gehen, irgendwie viel mehr laufen zu lassen. Also so Durant macht dann 8 Schritte, steht im Aus und schmeißt den Ball wieder rein. Gut, das war letztes Jahr, glaube ich, aber das ist dann so, ja, dann lassen wir das laufen, weil es halt irgendwie, gut, in der Situation war es, glaube ich, sogar spielrelevant, aber häufig sind ja Sachen einfach tatsächlich nicht spielrelevant. Also wenn ein Spieler einen Ball kriegt, 3 Schritte macht und dann dribbelt und das irgendwie unterm und es wird hier halt gepfiffen. So, das muss man aber halt nur mal wissen, dass das so ist und auch die Situation wie gestern, also gut, das ist jetzt losgelöst vom deutschen Kontext. Es passieren nun mal, sei es Fehler oder es wird nun mal so gepfiffen, wie teils gepfiffen wird. Wie gesagt, und mein Gefühl war so ein bisschen, boah, das ist so schade und das nervt einfach, dass man irgendwie quasi so davon abhängig ist. Aber es ist halt so. Also und das ist Teil des Spiels und ich weiß nicht, so wie Peyton Siever das im Interview danach, also da hatte ich den Trophäen, beschrieben hat, ist halt schon echt wahnsinnig souverän. Also tatsächlich sozusagen.
Das war echt groß, so,
ja, also wir verstehen, oder also mein Gefühl war so ein bisschen, er versteht, dass man halt München schlagen muss. So, dass da ziehe ich auch so ein bisschen die Schlüsse draus und dass man sich halt irgendwie überhaupt nicht an die Außenfaktoren oder an München selber orientieren darf, weil das ist halt so, wie es ist und das passiert und da werden Fehler passieren. Und ich meine, Berlin hat so viele Fehler gemacht. Also die Turnovers von Berlin.
Wahnsinn, ja. Auf beiden Seiten, 20 auf beiden Seiten in einem Finale 1.
Genau, wobei ich halt so immer so ein bisschen sehe, die Berliner Turnovers sind halt, also ihrer Spielweise geschuldet, aber dadurch. Also sind das halt selbstverursachte Turnover. Also so, weiß nicht, der Pass von Thiermann dann ins Aus beim Dreier. Gut, das war
gut, jetzt das war heftig.
Die Situation ist zu retten, aber so ein bisschen ist das ja einer dieser, ich will fast sagen, typischeren Turnover. Also im Endeffekt, ich habe das von Noko auch im ersten Kamerawinkel nicht gesehen und habe mir dann, also Siva schmeißt den Alley-oop, da dachte ich mir noch nichts, als er ihn dann aber quasi nicht fängt, dachte ich mir, Diggi, wie schmeißt du denn da jetzt einen Alley-Hoop? Ja, spiel ihm doch, ja, er hat
absolut
den Spieler auf dem Rücken.
War Siva oder Sigma?
Sigma, ja, Entschuldigung.
Sigma war es, ja.
Luke Sigma war, dann dachte ich mir, spiel ihm doch einen Anständigen von mir aus, auch absolut. Aber es muss doch nicht spektakulär, also, aber das ist halt so in der DNA auch mittlerweile drin, also risikoreich zu spielen und also das macht ja auch das Spiel aus, das darf man auch nicht wegnehmen von Berlin, nur da sind halt viele Fehler dabei, die, wo ich immer sagen würde, okay, die sind so ein bisschen, also
trotz des Spielstils vermeidbar.
Genau, behind the back pass,
der
wurde vorher abgepfiffen.
Ja, der war Wahnsinn, ins Nichts.
Und den hätte er genauso gespielt und da muss man halt einfach in Kauf nehmen, dass, also Berlin macht so viele Turnover, aber nochmal, da zuckt es mir halt immer so ein bisschen im Magen und sagt, naja, komm, Jungs, wenn ihr die noch abschalten würdet, dann hättet ihr irgendwie 5 Würfe mehr und dann wärt ihr nicht irgendwie in der mit 4 hinten, sondern dann wärt ihr mit 8 vorne, zum Beispiel aus den 5 Angriffen.
Ja, jetzt scheint das ja so eine unendliche Geschichte zu sein, dass die Berliner schon wieder ein Spiel irgendwie auch hätten gewinnen können gegen die Bayern, aber es verloren haben. Einfach, weil die Bayern hinten raus cleverer waren. Dann noch diese Hustle-Plays hinten raus von Williams, der da plötzlich auftaucht. Ja. Das ist nun mal die klassische Frage, Pascal, die man einem ehemaligen Spieler stellen muss. Was macht das jetzt auch mit den Köpfen? Also fahren die jetzt nach Hause und denken, das kann noch nicht angehen, dass wir das schon wieder verbockt haben? Oder sagen die, wir können die schlagen. Das ist, wir waren knapp dran, super, wir sind noch voll drin in der Serie. Was macht, oder ist es einfach auch individuell verschieden von Spieler zu Spieler?
Das ist natürlich schwierig zu beantworten. Also ich habe mir das auch gedacht, dass das Spiel schon so ein bisschen der Neckbreaker sein könnte für Berlin. Mhm. So, insofern, also jetzt, ja, aus der Tour raus, klar, also es war halt nicht ein Finalspiel. Ich glaube, das schwächt das so ein bisschen ab, ich glaube. Und da deswegen können auch sicherlich viele Spieler, also ich gebe dir recht, das handeln Spieler unterschiedlich, wobei natürlich dann auch so eine Dynamik entsteht in der Mannschaft. Ich glaube, die hat Berlin. Also wenn Berlin sich in einen Rausch spielt oder in so eine Phase spielt, so dann ziehen die auch alle mit und auch in so eine Serie wieder spielt. Also das glaube ich, Potenzial sehe ich schon. Und Siva ist also ja auf einem wahnsinnigen Niveau gerade und scheint enorm gefestigt zu sein.
Auch mental, finde ich, ja, das fällt schon mental auf. Ja, mental,
genau. Also so seine, bis auf seine kleine irgendwie 3 Foul-Amok-Minuten da irgendwie im dritten Viertel, aber abgesehen davon, also und das war ja auch eigentlich also dem geschuldet, dass er da wahnsinnig aggressiv einfach reingeht und so. Aber nochmal, also so, ich glaube, wenn die Köpfe der Führungsspieler funktionieren und das abhaken können tatsächlich, also so wie sich Siva zumindest nach außen zeigt und dann wirklich einen Haken dran macht und die nächste Chance sucht, dann hat das vielleicht nicht so einen Einfluss. Ich persönlich hätte aber schon gedacht, also das, was du angesprochen hast, Michael, dass das so ein Schlüsselspiel irgendwie war, weil man eigentlich hatte man das Spiel in der Tasche und gibt es dann ab. Und ich glaube, das kann so ein Neckbreaker für die Serie sein, dass man vielleicht so ein bisschen so einen kleinen Knacks davon wegkriegt, ein bisschen den Glauben verliert und jetzt warten wir die nächste enge Spielsituation oder das nächste enge Spiel quasi am Ende ab. Mhm. Ob das einen Einfluss hat oder nicht, das vermag ich aber natürlich nicht so ganz zu sagen. Aber positiv ist es auf jeden Fall nicht. Also das ist schon tiefschlagig.
Das ist klar, ja. Ich glaube tatsächlich, dass es auch in die Richtung gehen könnte, dass sie trotzdem mit einem positiven Gefühl rausgehen können, so absurd es auch klingt, weil sie gesehen haben, sie sind im Audiodom weiterhin fähig und in der Lage, das Team zu fordern, da zu gewinnen. Wenn sie jetzt angenommen, am Mittwoch Heimvorteil natürlich für Alba einfach immer enorm traditionell, wenn sie da ein gutes Spiel hinlegen, glaube ich einfach, das kann sie sehr schnell wieder ausgleichen. Also das traue ich ihnen mittlerweile zu, trotz der ganzen verlorenen Finals.
Ja, auf jeden Fall wird das nochmal ein sehr spannendes Spiel für Berlin. Da geht es dann wirklich, denke ich mal, schon ums Ganze für die Albatrosse. Ja. Sie haben ja auch versucht, so ein bisschen von außen noch, sage ich mal, gute Stimmung reinzubringen. Also Sigma verlängert um 4 Jahre. Von Siva hört man, steht der Abschluss unmittelbar bevor. Gleiches gilt für Aito.
Aber auch Gerüchte Richtung Panathinaikos, was Siva betrifft. Ah. Rick Pitino, der ihn da gecoacht hat, also das ist jetzt auf Twitter umgegangen, wären wohl interessiert, aber machen erst ein Angebot, wenn Pitino sein Go gibt. Ja, der hat ihn halt 4 Jahre lang gecoacht in Louisville.
Noch ganz kurz über die Bayern, Pascal, das ist eine Mannschaft, die wirklich die ganze Saison immer wieder es geschafft hat, in solchen Situationen die richtigen Entscheidungen gerade im offensiven Bereich zu treffen. Djedovic ist da gestern so ein bisschen herausgestochen mit Topscorer und 6 Assists. Auch die Entscheidung, Hobbs nicht mit in den Kader zu nehmen, sondern Dangubic als defensiv stärkeren Spieler scheint sich auszubezahlen. Ich glaube,
das Thema Hobbs ist durch. Also
das Thema Hobbs dürfte durch sein für die Finalserie. Wie siehst du die Bayern da so in diesen Situationen? Was ist das, diese Cleverness, die diese Mannschaft ausmacht? Hängt das an einem wie Jovic oder sind die alle so, sag ich mal, vom Basketball-IQ her auf einem Niveau, dass sie wissen, welche Situation gerade ist und welche Entscheidungen getroffen werden müssen? Denn es wirkt wirklich so, als hätten sie für jede Situation irgendeine Antwort.
Ja, ich habe so das Gefühl, dass sie, also im positiven Sinne, vielleicht auch diese Bayern-Arroganz, ich hätte jetzt erstmal das Bayern weggelassen, aber einfach dieses Selbstvertrauen und diese positive sportliche Arroganz, die man auch braucht, diese Selbstsicherheit. Also dann, wenn man weiß, okay, jetzt bin ich so auf meinem Zenit und jetzt sind wir als Mannschaft einfach nicht zu besiegen. So, und so treten sie ein bisschen auf. Also Williams, wie du vorhin gesagt hast, der kam zum Schluss, aber eigentlich war ich so ein bisschen erschrocken. Ich dachte, da kommt viel mehr. Also auch generell so ein bisschen, klar, also wenn man 3-0 gegen Fechter und so weiter oder durch die Playoffs halt einfach durchzieht, dann denkt man vielleicht schon, ich muss auch nicht so alles geben, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, so der eine oder andere, da kann noch wesentlich mehr. Und gerade bei Williams wäre das so einer, da war ich ein bisschen enttäuscht eigentlich gestern, hat aber halt natürlich dann doch gezeigt zum Schluss.
Ja, ohne ihn wird es da schwierig hinten raus.
Genau, dass es schwierig wird und was für einen Einfluss er allein wieder durch seine Physis und seine Möglichkeiten hat. Also er kann so ein Spiel auch viel früher aus meiner Sicht und schneller in andere Richtungen lenken so und Berlin vor andere Herausforderungen stellen. Und es gibt so ein paar Konstanten im Bayern-Spiel. Also mit Danilo ist natürlich Wahnsinn. Also so der spielt einfach seinen Stiefel konsequent durch und trägt diese Mannschaft irgendwo. Also das ist
auch wenn sie immer wieder fix, ja. Auch wenn sie ihn sehr gut verteidigt haben, phasenweise, finde ich, macht er trotzdem seine 14. Das ist schon beeindruckend, weil sie sich schon besser auf ihn eingestellt haben als letzte Saison im Finale zum Vergleich, kam mir vor. Ja. Mit diesem kurzen Doppeln immer.
Er macht halt keine Fehler. Also er spielt risikoarmes, fehlerfreies Spiel. Und das wird halt immer ein Spieler sein, den man im Zweifel auch nicht so auf seiner Liste ganz oben hat, sondern also im Sinne von, den müssen wir unbedingt stoppen, weil, also genau das so, okay, 14 Punkte, so, ist jetzt nicht der, der 30 raushaut und wenn wir den ausschalten, dann sind die Bayern tot, sondern man muss halt auf die anderen auch schauen und da gibt es ja ganz andere, die so explodieren können. Und ich finde auch, Kopun hat die Bayern erst wieder ins Spiel gebracht durch seine Energie und die Distanzwürfe. Also so, da sind halt so viele gute individuelle Spieler, die mit halt wahnsinnig viel Selbstvertrauen ausgestattet so ihren Stiefel runterspielen so ein bisschen. Die können mehr, als sie gestern gezeigt haben. Ich würde sie gern mal so im Angriffsmodus quasi sehen. Also ich finde, sie waren halt tatsächlich 40 Minuten so auf ihren Hinterfüßen gestanden und mussten irgendwie sich überlegen, wie sie die Aggressivität von Alba handeln. Aber ich glaube, den Spieß können sie auch umdrehen und dann wird es natürlich super spannend, was dann passieren, wenn beide Mannschaften sich quasi versuchen zu attackieren.
Wie siehst du das auf der 1 bei den Bayern? Sie haben ja mit Jovic und Loh zwei unterschiedliche Typen. Gestern hat es so den Eindruck gemacht, als wäre Jovic derjenige, der für die Offensive wichtiger wäre, weil da dann plötzlich mehr Struktur ist. Dafür hat er in der Defensive das Problem gegen Siever. Da muss wieder Loh übernehmen, der aber vorne etwas unsortierter wirkte. Wie würdest du mit den beiden umgehen? Wie macht man das am besten?
Ja, mein Eindruck war so ein bisschen, dass Jovic der passendere Point Guard gegen diese Aggressivität zum einen, aber auch die Physis ist. Also er ist einfach, bringt ein paar Kilo mehr mit und ist ein bisschen ruhiger und ein bisschen strukturierter, wie du gesagt hast. Also das teile ich. Da hat Loh gestern nicht so den Weg gefunden, weil Berlin gibt natürlich die Möglichkeiten zu attackieren. Aber darauf spekulieren sie ja. Also sie spekulieren dass jemand eigentlich eine Entscheidung quasi aus dem System heraus bricht und attackiert oder einen riskanten Pass spielt und ähnliches, um dann halt genau diese Pässe zu schneiden oder in der Rotation ihn auf einmal wieder gegen eine Wand laufen zu lassen. So, da ich glaube, da muss Loh noch irgendwie so ein bisschen seinen Weg finden. Aber das wird, also auch da gibt es Möglichkeiten. Also ich glaube nämlich auch, dass man die Alba Defense attackieren muss. Man darf auf keinen Fall anfangen und sich jetzt irgendwie ausdenken, jetzt müssen wir ein tolles Passspiel aufziehen oder so. Man muss den Druck einfach mit Gegendruck im Basketball idealerweise irgendwie doch attackieren. Also es ist spannend. Wie gesagt, ich sehe Jovic mehr so auf, also momentan da im Vorteil, dass er besser matcht mit den Berlin Guards.
Ja, wir haben oft über das Thema In-Game-Coaching gesprochen in dieser Saison, weil ja bekanntermaßen die Auszeiten von Dejan Radonjić immer relativ arm an Ansagen sind und er sich da im Wesentlichen auf ein, zwei Systeme beschränkt, die er einfach nur anzeigt. Bei Berlin war es im Laufe der Saison immer so, dass Aito dazu neigt, irgendwie das Spiel so sagt man, zu sehr laufen zu lassen und zu wenig Auszeiten nimmt, wenn mal eine Krise ansteht. Wie siehst du das Krisenmanagement bei Aitum? Nimmt der zu wenig Auszeiten, nimmt der falsche Auszeiten oder wie reagiert er falsch, wenn es nicht gut läuft?
Fällt mir schwer tatsächlich einzuschätzen korrekt, weil ich merke, dass er sehr viel ja während des Spiels auch coacht. Also er gibt schon Anweisungen, nur ich kann sie tatsächlich nicht so deuten. Ich weiß nicht, inwieweit sie individuell ankommen und ein Spieler sofort auch weiß, was damit gemeint ist und im Zweifel, dass irgendwie eine Auszeit entbehrt. Also insofern, aber ja, es gab ein, zwei Phasen, auch gestern, da dachte ich mir, okay, so als klassischer Trainer, so da würde ich sofort nervös werden, in Anführungszeichen, oder den halt Lauf unterbrechen wollen und nie mal eine Auszeit. Da lässt er tatsächlich laufen.
Würdest du nicht als Schwäche auslegen, sondern das ist einfach seine Art, weil es heißt ja oft, dass er sozusagen der Mannschaft dann die Möglichkeit gibt, das Problem selber zu lösen. Das ist dann die positive Umschreibung.
Ja, richtig. Mhm. Also da würde ich mich jetzt erstmal im ersten Schritt anschließen, ja.
Gut, Pascal, dann wollen wir dich nicht länger abhalten. Gleich ist Besprechung. Worum geht's? Dürfen wir das wissen?
es geht um die Social Media Aktivitäten meines Unternehmens.
Ah. Okay, da bist du. Social
Media Call.
Ja. Bist du da Experte im Bereich Social Media?
Ich darf tatsächlich den Instagram-Account betreuen, also den zu 50%. Das ist gerechte Arbeitsteilung, aber ja, also Experte bin ich noch nicht ganz, aber doch mittlerweile ganz gut im Thema auch drin.
Ich bin
selber privat nur passiver Konsument. Also mein Instagram-Account darf man bitte nicht als Maßstab dafür nehmen.
Okay.
Da bin ich wirklich nur zum Schauen. Und
du kannst Körni jederzeit anrufen, der ist Social-Media-Experte.
mache ich das. Ja.
Gut, Pascal, dann freuen wir uns auf den Mittwochabend. Da wirst du in Berlin am Start sein und wirst... Genau. Ich glaube, mit Alex Frisch zusammen, denke ich mal, ne, das Spiel kommentieren. Ja.
Und Robin Benzing, wenn ich das richtig gesehen habe.
Robin Benzing ist auch am Start. Der Hübschere von euch beiden soll neben den Moderator gestellt werden. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
Das war jetzt eine gemeine Aussage, aber ich bin ein bisschen älter, ich darf auf dem Stuhl fassen.
Alles klar. Pascal, das waren sehr interessante Einblicke. Ich wünsche dir ein gutes Spiel am Mittwoch und auf bald. Danke dir.
Ja, ich danke euch.
Ciao. Ciao. Ja, haben wir ein bisschen was gelernt.
Aber also. Ja, auf jeden Fall. Es ist, also Aitos Coaching ist einfach, also der Berliner Stil, den kennt man mittlerweile gut. Es ist interessant, was Pascal gemeint hat, weil er wirklich sehr, sehr aktiv ist. Man sieht das ja im Fernsehen eher nicht so, aber wenn du beim Spiel bist, wie viel er eingreift und wie viel er Feedback direkt, natürlich weißt du nicht, wie viel tatsächlich ankommt, aber ich glaube schon, dass er mit seiner Erfahrung sich diese Spots raussucht, wo er weiß, das kommt jetzt an bei den Spielern. Ja. Ich denke, die Quote ist da schon ganz gut. Dann war ein anderer Zugang.
Also, das war der Start in eine Serie, von der wir glauben, dass sie eigentlich über mehr als 3 Spiele gehen müsste.
Ja.
Und der Basketballfan würde es sich, glaube ich, auch wünschen, wenn das mal eine 5-Spiele-Serie wird, nachdem wir ja in dieser Playoff-Konstellation in dieser Saison da nicht wahnsinnig verwöhnt wurden mit engen Serien. Hätte dieses Finale zwischen 2 Mannschaften, die augenscheinlich gleich gut sind in irgendeiner Form,
sind sie das? Verdient. Ich weiß es nicht. Sie sind anders.
Sie sind anders.
Andere also, Kader, anderer Stil.
Genau.
Individuelle Anfang, Klasse immer noch Vorteil, weil man darf auch nicht vergessen, Lucic gestern 4 Punkte. Loh macht gar keine Punkte, was da theoretisch noch an offensivem Potenzial schlummert. Also,
ja, also klar, bei 74 und 70.
Aber wie gesagt, gute Defense Alba.
Gute Defense Alba, gute Defense Bayern. Ein typisches Finalspiel mit sehr, ja, mit Phasen, wo es eben unrhythmisch war, wo gefoult wurde, wo es Ballverluste gab ohne Ende, wo schlechte Entscheidungen getroffen wurden, wo es alles ein bisschen wild zuging, aber eben, naja, wie man in einer solchen Serie durchaus starten kann, dass es nicht 104-101 ausgeht, glaube ich, das war auch allen klar. Dafür sind beide Mannschaften da auch zu physisch gewesen.
Das stimmt. So, auf was achten wir am Mittwoch?
Naja, im Grunde auf das Gleiche wie vorher. Wir haben ja bei Spiel 1 gesagt, massiv wichtig für Alba Berlin ist das Tempo des Spiels. Also je schneller, desto besser für Berlin. Da muss man sagen, war das ja wirklich nur in den ersten 5 Minuten so. Schnelle Abschlüsse haben sie gefunden, 11-0 Führung und dann war es ja vom Tempo her, war es ja eher das Bayern-Spiel. Also die Angriffe haben viel länger gedauert. Es gab ja kaum Fastbreak-Situationen oder leichte Punkte. Es wurde ja wirklich beißen, stechen, hobeln, wurde ja alles angewandt. Das kommt eher den Bayern entgegen, weil sie vielleicht mit Jedovic da den Spieler haben, der irgendwie den Unterschied ausmachen kann. Ich glaube, dass Hermannsson kann das auch.
Siva kann das auch,
ja. Aber sie haben immer noch versucht, eben nicht das im 1 gegen 1 zu lösen, sondern immer noch ihren Berlin-Basketball aufzuziehen. Also der Angriff musste immer noch so berlinesk aussehen. Und vielleicht am besten war es dann, als Siva hinten raus übernommen hat und einfach die Dinger reinschwurbelt.
Genau, du hast ja trotzdem Spieler, die dieses Potenzial haben. Und das ist vor allem nun mal Siva. Und du brauchst, das haben wir ja vorher auch schon gesagt, du brauchst Siva in einer überragenden Form, dass du eine Chance hast gegen die Bayern in einer Serie. Und ja, er hat es jetzt mehr als aufblitzen lassen. In einer Auswärtshalle, trifft dann eben diesen einen freien Dreier nicht. Das wäre die Krönung gewesen und geht dann tragischerweise mit 5 Fouls raus. Auf was achten wir noch? Ref-Besetzung?
Ja, ich gehe davon aus, dass bei den Schiedsrichtern, also von den 3 genannten, von denen ich gedacht habe, dass einer sowieso dabei ist, dann in Berlin auch sein wird. Also mindestens
angeblich
einer.
Steht das immer schon vor der Serie fest oder macht man das pro das Spiel? Ich weiß das gar nicht.
Da habe ich keine Ahnung von. Also ich denke mal, dass das schon feststeht, wenn die Serie beginnt, wie die Ansetzung ist und dass man nur im Extremfall da nochmal umswitcht. Also jetzt gehe ich davon aus, dass Rodriguez, Lotta, Moser, Panther in irgendeiner Form Crew Chief ist, einer von den 3 und wie auch immer. Aber wie gesagt, das Thema soll, und das finde ich, hat auch Pascal gut gesagt, das Thema soll eigentlich nicht die Schiedsrichterleistung sein, auch wenn sie am Ende von Spiel 1 den Ausgang mit beeinflusst haben in irgendeiner Form oder das Momentum dadurch gekippt ist. Am Ende, und das fand ich mit das Interessante, was Pascal gesagt hat, muss Berlin begreifen, dass man die Bayern schlagen muss. Und nicht, weil der Ball dahin fällt und nicht, weil der Ball, weil der Pfiff so getätigt wurde, ja, sondern weil man das spielstärkere Team war. Und das war man in der Schlussphase gegen Bayern in Spiel 1 nicht.
Das sehe ich auch so.
Und insofern?
Turnovers abstellen. Ja, oder reduzieren. Es gehört zum, natürlich gehört das zu ihrem Stil dazu. Sie sind riskanter, sie wollen riskanter spielen, sie wollen schnell spielen. Aber so 2-3 Situationen, da kannst du einfach nochmal vielleicht doch abwarten.
Ja. Die Bayern-Identität ist einfach, dass sie zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwie wissen, was zu tun ist. Also die sind halt überhaupt nicht aus der Ruhe zu bringen, weil immer irgendeiner dabei ist, der die richtige Entscheidung trifft. Ja. Wenn es nicht Jovic ist, dann ist es Jedovic. Wenn es der nicht ist, dann ist es Bartel. Wenn es der nicht ist, dann ist es Lucic. Und am Ende holt irgendeiner noch einen Rebound oder
spielt. Und sie haben Derek Williams auch.
Und sie haben Derek Williams.
Gut.
Ja, der läuft so ein bisschen mit, aber
entscheidet das Spiel dann trotzdem.
Und am Ende ist er mit seinen Hustle Plays da mit der entscheidende Mann. Ja, strange Geschichte, dieses Spiel 1. Spannend war es, umkämpft war es und dadurch, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, dass eben da Entscheidungen gefällt wurden, die man hätte anders fällen können, soll uns die Vorfreude auf Spiel 2 nicht nehmen. Wir werden den Podcast am Mittwoch während Spiel 2 aufnehmen und versuchen dort ja mal eine etwas andere Form hinzubekommen. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung,
ich weiß auch noch nicht,
wie wir das machen, ob wir jemanden anrufen, ob wir nur unsere persönlichen Eindrücke wiedergeben, ob wir Teile des Spiels und Aussagen der Experten mit einbauen.
Auseinandernehmen.
Keine Ahnung. Also wir lassen uns überraschen. Wir haben unser neues Setup hier angeflanscht und werden das auch am Mittwoch benutzen. Und während Spiel 2, also dann erst die Erscheinung, die Erscheinungszeit am späten Mittwochabend. Bis dahin. Gute Vorbereitungszeit.
We treat people here with complete respect. This is Germany.